herzlich willkommen bei unserem Podcast Themen unserer Zeit. Mein Name ist Yannick und ich bin Geograf und Geoinformatiker.
Und mein Name ist Nico und ich bin Physiker und Softwareentwickler.
In jeder Folge stellen wir uns gegenseitig ein Thema vor.
Und der jeweils andere weiß nicht, worum es geht.
Guten Abend.
Guten Abend.
Heute ist es anders als bei uns im Intro gesagt.
Weil wir heute eine Feedback-Folge aufnehmen.
Richtig, wir wissen nämlich schon, worum es geht. Also entgegen des Intros. Genau, und deshalb gehen wir einfach nochmal so ein bisschen die Feedbacks und auch so unsere, wie soll ich sagen, unseren eigenen Prozess nochmal durch, wie wir die Folgen so im Nachhinein bewerten würden oder was wir daraus vielleicht auch gelernt haben oder wie wir die Folge im Nachhinein finden, oder?
Ganz genau, ja.
Und ich würde einfach mal direkt starten oder möchtest du noch vorneweg irgendwas schicken?
Nee, fang ruhig an.
Genau, also vielleicht vorneweg nochmal, wer uns Feedback geben will, kann das gerne tun. Wir haben genau. Dazu auch eine E-Mail-Adresse, die der Nico euch jetzt sagt.
Genau, und zwar ist das info@tuz-podcast.de, also tuz-podcast.de.
Falls ihr also Anmerkungen habt oder so, dann gerne dorthin schicken. Wer uns kennt, kann natürlich auch uns persönlich schreiben oder Sprachnachrichten schicken oder sonst irgendwie was oder mit uns reden. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, über Input, vielleicht auch über Ergänzungen zu einem Thema. Deswegen machen wir das jetzt auch direkt mal, weil wir natürlich auch sehen, dass wir nicht alles immer unkommentiert lassen können, was wir gesagt haben oder gemacht haben. Das kann man sicherlich, aber es ist auch ganz, finde ich, ganz gut, da nochmal im Nachhinein so drüber zu gucken.
Ja.
Ich fange einfach mal an mit der ersten Folge. Ist jetzt auch schon eine Weile her. Es muss letztes Jahr im Anfang des Jahres gewesen sein.
Genau, ja.
Irgendwie so.
Naja, die erste Folge ist ja online gegangen am 9.9.2024, ne?
Ach so, dann hatten wir die schon viel früher aufgenommen?
Die haben wir schon viel früher aufgenommen, genau. Also wir hatten ja die Folgen viel früher aufgenommen, haben da ja so ein paar Folgen erstmal auf Halde gehabt und dann irgendwann, weiß nicht, ab der fünften Folge oder so, haben wir das dann veröffentlicht. Dann kamen ja erstmal einige Folgen auf einmal und erst danach kam es dann ungefähr im Monatsrhythmus.
Stimmt, wir wollten natürlich nicht nur eine Folge zu präsentieren haben, sondern direkt mehrere am Anfang. Das heißt, aber die erste Folge aufgenommen war Anfang letzten Jahres, soweit ich weiß.
Genau, ja. Ja.
Das war die Folge, wie ist der Nahostkonflikt entstanden? Also so ein bisschen die Vorgeschichte. Erinnerst du dich noch an die Folge? Das war meine erste und auch unsere erste Folge.
Genau, ja, da hast du direkt mit einem sehr spicy Thema angefangen.
Ja, auch im Lichte der Entwicklung der letzten Monate sicherlich nicht weniger spicy aktuell.
Ja.
Aber ich habe mich ja zum Glück jetzt nicht über die aktuelle Situation ausgelassen in dem Podcast, sondern es ging ja eigentlich mehr um die Vorgeschichte. Das habe ich ja ausgeblendet aktuell. Und da werde ich jetzt heute auch nichts zu sagen. Also wenn, dann muss ich das recherchieren und nochmal mit vielen Hintergründen mir anschauen, weil das jetzt einfach so aus dem Handgelenk kann man da sicherlich keine Meinung abschließend schütteln. Zumindest ich nicht.
Ja.
Insgesamt hatte ich mir jetzt aufgeschrieben zu der Folge, dass ich fachlich zufrieden war. Also ich war mit der Recherche eigentlich zufrieden so. Was ich recherchiert hatte, hat für mich Sinn gemacht. Ich habe auch einen ganz guten roten Faden gehabt, finde ich, mit vielen so Ankerpunkten. Was aber natürlich man gemerkt hat, gerade in der ersten Folge, ist die Nervosität. Das habe ich gemerkt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass ich zu viel geredet habe. Also ich habe keine Pausen gemacht, wo du mal hättest was sagen können. Ich habe irgendwie eine halbe Stunde am Stück geredet und auch sehr schnell geredet. Das ist natürlich auch die Nervosität. Ja. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, natürlich. Also man merkt natürlich so, dass man das erst zum ersten Mal gemacht hat und dann hat das natürlich schon gewisse Folgeerscheinungen. Aber es ist mir während der Aufnahme und auch nachher nicht besonders negativ aufgefallen. Also
genau, wenn man sich jetzt die aktuelleren Folgen anguckt, dann merkt man auch ganz klar den Unterschied der Soundqualität. Zu den ersten,
genau,
ich glaube, drei Folgen, vier Folgen, wo ich noch ein älteres, schlechteres Mikro benutzt habe als das aktuelle. Das stört dann im Vergleich schon ein wenig. Wenn man sich die neueren Folgen anguckt, sind die angenehmer zu hören.
Ja.
Ja, so viel zu der Folge. Also, wie gesagt, fachlich würde ich dem auch jetzt nicht groß irgendwie was hinzufügen. Fand die Folge gut. Gut bis sehr gut. Es ist halt so, dass ich sehr viel geredet habe, wie gesagt. Aber ja, das und natürlich dir nicht den Platz gelassen habe. Das habe ich dann versucht, in den späteren Folgen auch zu ändern. Gut, hast du noch ein Feedback zu Folge 1? Sonst können wir ja mal zu Folge 2 gehen.
Nee, also das würde ich erstmal so stehen lassen.
Ja, okay. Wie sieht es dann bei deiner Folge aus, die zweite?
Genau, also ich habe ja dann das Thema von Janek so ein bisschen aufgegriffen und habe mich dann quasi mit Anti-Judaismus, Antisemitismus auseinandergesetzt. Vor allen Dingen eben einen historischen Abriss über die Entstehung gegeben. Und da ist natürlich eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist natürlich, dass ich sehr viel mit, ja, sehr viel mit Zahlen, also weil es ein historisches Thema war, habe ich sehr viel mit Zahlen um mich geworfen. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, weil im Prinzip diese ganzen Zahlen merkt man sich sowieso nicht. Hätte man vielleicht einfach das Ganze ein bisschen grober umreißen können und generell auch vielleicht so inhaltlich ein bisschen mehr zusammenfassen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein hochkomplexes Thema und wenn man da Sachen rauslässt, ist es halt auch nicht so gut. Und dann ist natürlich der Punkt, dass ich auch da natürlich den Fall hatte, gut, ich habe generell ein sehr schnelles Sprechtempo, aber das hat sich dann da wahrscheinlich nochmal besonders gezeigt. Genau, und da hatten wir natürlich dann auch in der Nachbesprechung häufiger mal so den Fall, dass auch da so der Fall war, dass ich vielleicht mir teilweise mehr Zeit genommen habe, als ich hätte mir nehmen sollen, beziehungsweise die Möglichkeit für dich dann entsprechend was dazu zu sagen, gegebenenfalls nicht so vorhanden waren. Genau.
Ja, da
Das
muss man
zieht
sich
sich aber auch
auch.
durch die ersten Folgen definitiv so ein bisschen mehr
Ja,
durch.
da muss man sich auch ein bisschen eingrooven, ne? Dass man dann auch merkt, okay, ich muss hier mal eine Pause lassen nach dem Kapitel, was ich jetzt habe, damit der andere dann vielleicht auch so ein bisschen die Möglichkeit hat, Rückfragen zu stellen oder was dazu zu sagen.
Genau, also insgesamt ist es aber so, dass ich sagen muss, dass ich direkt nach der Aufnahme von der Folge und so ein paar Tage danach, und das gilt eigentlich für alle Folgen, die wir aufgenommen haben, wo ich jetzt den aktiveren Part hatte, dass ich nach der Aufnahme immer so eher das Gefühl hatte, dass ich mich da sehr verhaspelt habe und dass ich sehr viel in. Ja, also irgendwie nicht so ein gutes Gefühl hatte. Und jetzt, wo ich mir die Folgen nochmal angehört habe, hat sich das irgendwie so ein bisschen relativiert. Also,
Ja.
ich will mich nicht selber loben oder uns nicht selber loben, aber ich fand es dann doch ganz angenehm zu hören, muss ich sagen.
Ja, es ist teilweise dann sehr viel in kurzer Zeit. Das
Genau, ja.
ist in den ersten Folgen besonders so und gerade bei so Fakten ist es
Ja,
viel,
also
wenn
das
man,
ist das.
ja.
Ja, das ist sicherlich auch Geschmackssache, aber ich persönlich mag's halt, wenn viel Input kommt. Deswegen hat es mir wahrscheinlich ganz gut gefallen, nochmal im Rückblick. Aber ja, natürlich die Punkte, die ich angesprochen habe, da ist dann ja hoffentlich in den späteren Folgen ein bisschen was besser geworden und hoffe ich auch noch weiter in Zukunft noch optimieren zu können.
Ja, klar, wir wollen da auch dran arbeiten.
Ja.
Gut, wenn du mit Folge 2 durch bist,
Genau, wäre ich ja. Also Folge 2 würde ich sagen, ist dann erstmal abgefrühstückt.
dann Folge 3 war zum Thema Kernenergie im größeren Maßstab, auch Kernspaltung als Energiequelle. Das Thema fand ich auch gut. Es ist sowieso immer so ein Thema, was immer mal wieder aufflackert, auch in der aktuellen Zeit und Diskussion. Genau, da war, glaube ich, das Mikrofon neu, habe ich mir aufgeschrieben. Ab da war es dann wieder besser beim Mikro. Das war schon mal gut. Auch dort habe ich gemerkt beim Anhören, dass ich dich mehr hätte einbinden können an den einen oder anderen Stellen. Hab da auch mehr einen Vortrag gehalten, was auch okay ist, Vorträge zu halten, aber dann halt müsste man die Chance halt geben, dass der andere dann noch was sagen kann. Dazu, ich hätte auch ein paar mehr Infos zur Kernfusion bringen können. Ich wollte das extra so ein bisschen klein halten, das Thema, weil das für mich wieder so ein Fass wäre. Aber
Ja.
natürlich hätte man da auch irgendwo auf die Erfolgsaussichten oder auf irgendwelche Entwicklungen eingehen können bei der Kernfusion.
Ja, wobei ich das ehrlich gesagt jetzt nicht so unfassbar schlimm fand, weil gerade, ja gut, ich meine, es ging um Kernenergie als Zukunftstechnologie, aber ich denke, dass wir auch durchaus drauf eingegangen sind, so an den ein oder anderen Punkten, dass wir halt gesagt haben, ja, das ist ja sowieso noch in Entwicklung und auch diese Sache, dass immer wieder gesagt wird, so und so viele Jahre, dann wird es soweit sein und dann 10 Jahre später wird das Gleiche wieder gesagt. Also das haben wir ja durchaus angesprochen, ne? Und man hätte natürlich jetzt noch das Ganze irgendwie besonders technisch nochmal machen können, nochmal genau erklären, wie das funktioniert und so, beziehungsweise wie es funktionieren sollte und wie tatsächlich die Zukunftschancen des Ganzen dann irgendwie aussehen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so insgesamt den da wirklich viel positiver das Ganze gemacht hätte. Also ich war eigentlich zufrieden mit der Folge.
Ja, ich hätte auf jeden Fall noch das, was, da hatte ich ja auch einen Hinweis zugekriegt, dass man bei den Kosten für die Kernenergie, die ich ja schon als relativ hoch eingeschätzt hatte, oder das sind halt so die Kosten, die berechnet werden, sind relativ hoch im Vergleich zu zum Beispiel Erneuerbaren, dass ich da zum Beispiel die nicht kalkulierbaren Kosten für die Suche eines Endlagers betrachtet habe. Oder das ist halt, oder die Lagerung des Materials, das sind halt Kosten, die natürlich auch krass wirken, wenn man die Technologie nutzen möchte, die aber nicht in keiner Rechnung drinstehen. Also auch nicht in den Erzeugungskosten und in den Stromkosten werden die Kosten für die Suche eines Endlagers zum Beispiel überhaupt nicht betrachtet.
Ja, gut, das ist, also diese ganze Kostendiskussion ist halt auch mir ein ganz anderes Thema, ne? Also das ist ja das ist immer so eine Sache, von welcher Perspektive guckt man sich die Zahlen an, ja, welche Parameter rechnet man ein, wie rechnet man mit so viel. Also ich meine, gerade wenn man die Zukunft betrachtet, dann ist es schwierig, glaube ich, überhaupt irgendwie dazu nennenswert was zu sagen. Und ich denke, grundsätzlich ist es klar geworden, dass die Kernenergie keine günstige Energieform ist. Und ich glaube, das ist so durchaus, also gerade im Vergleich mit den erneuerbaren Energien, die jetzt immer günstiger werden. Und ich glaube, das ist so das Wichtige und ich glaube, das ist auch rübergekommen.
Ich denke auch. Ja, das hätte
Man
man
kann
auf
sich da
jeden
im Klein-Klein
Fall.
auch ewig aufhalten, aber es hätte dann sowieso nichts mehr. Also
Ja,
nicht an
also
dem
der
Grundtenor
Vollständigkeit
geändert.
halber hätte man das sicherlich noch sagen
Ja,
können, dass
das
natürlich
stimmt.
so dann auch sehr viele so große Unbekannte mit drin stecken in der Kernenergie, die noch nicht kalkulierbar sind. Also das Thema diese Müllentsorgung plus eben überhaupt einen Platz zu finden, wo man den Atommüll lagern kann und so weiter. Das sind ja alles sehr große Unbekannte in der Rechnung, die eh schon nicht optimal ist für die Kernenergie.
Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob wir auch drüber gesprochen hatten, wie das ist mit der Versicherbarkeit und sowas. Ich weiß gar nicht, hatten wir das?
Nee, das ist nämlich auch noch ein
Das ist nämlich
großes
auch ein
Thema.
Punkt, ne? Weil wenn halt was passiert, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist, ist halt so, dass das immer, ja, die Folgekosten in so einem Falle halt immer sozialisiert werden, ne? Also es gäbe keine Versicherungsgesellschaft oder irgendeinen Rückversicherer, der sowas tatsächlich dann mit einer Haftpflichtversicherung versichern würde. Beziehungsweise, wenn er es tun würde, dann halt nur mit der festen Kalkulation in der Hinterhand, dass, wenn was passiert, die Versicherungsgesellschaft selber auch pleite geht und dann im Prinzip der Steuerzahler einspringt. Ne? Also, das ist natürlich auch wieder so ein Fall, wo, ja, kostenmäßig man hätte auch vielleicht noch mehr dazu sagen können.
Ja,
Aber,
also ist keine gute Lösung für die Zukunft, die
ja.
Kernenergie. Punkt. Ja, das würde ich jetzt schon so sagen und
Ja, vor allen Dingen eben im Vergleich mit den Alternativen, die halt immer besser und immer größer zur Verfügung stehen, ne?
Genau so ist es. Und die Fusion, das muss man dann schauen. Und neuere technische, kleinere Reaktoren, da hatten wir auch drüber geredet, muss man dann schauen. Sehe ich aber auch eher kritisch. Gut, Folge 4, das bist ja du wieder.
Genau, ich glaube, da kann man jetzt mehr oder weniger das so übertragen, was quasi auch für die erste Folge, also für meine erste Folge gegolten hat. Vielleicht noch als Ergänzung hätte man vielleicht den Anfangsteil ein bisschen kürzer halten können und hätte vielleicht dazu ein bisschen mehr auf die modernen Formen des Antisemitismus eingehen können. Das kam am Ende dann vielleicht ein bisschen zu kurz, dadurch, dass dieser ganze historische Abriss ein bisschen, ja, ein bisschen viel Raum eingenommen hat. Aber ansonsten ist jetzt auch da inhaltlich eigentlich, würde ich sagen, klar, es gab sicherlich die ein oder andere inhaltliche Schwammigkeit, beziehungsweise dann halt die ein oder andere geringe Abweichung von der, von der tatsächlichen Lage, wie es ist. Aber im Grunde genommen wurde, glaube ich, auch da der Großteil präzise und korrekt dargestellt. Zumindest, dass man so einen groben Überblick von dem bekommt, wie es
Ja.
halt entstanden ist und was so passiert ist in der Vergangenheit, glaube ich, war das doch ein ganz guter Überblick
Ja,
insgesamt.
ich fand das auch sehr interessant, was du da erzählt hast, und ich würde dir auch zustimmen mit dem Punkt, dass es am Anfang sehr, sag ich mal, lange gedauert hat oder sehr in die Tiefe ging, für eine relativ kurze Zeitspanne, sodass man vielleicht hinten raus in der modernen Zeit dann nicht mehr alle Details zum Thema Antisemitismus eben
Genau.
bringen konnte.
Wobei das natürlich dann auch, das wäre ja eigentlich auch eher so der interessante Part gewesen. Also ich fand es jetzt natürlich auch so interessant, aber das wäre vielleicht auch noch interessant gewesen, mal genau auf die aktuellen Tendenzen so zu gucken. Aber ich glaube, insgesamt haben wir da auch sowohl in deiner allerersten Folge, also wo es halt um den Nahostkonflikt ging, und auch in dem Teil 2 von meinem historischen Abriss dann doch einiges dazu gesagt, was den modernen Antisemitismus ausmacht. Also eben, dass es dann vor allen Dingen Israel bezogen ist
Ja.
und so weiter. Also ich glaube, auch da ist es in Ordnung.
Ja, sehr gut. Ja, Folge 5 war ich dann wieder, kann man Werk und Künstler voneinander trennen? Einer meiner beiden, also ich kann ja immer nur von den Vorbereitungen meinerseits sprechen, von meinen beiden Lieblingsfolgen, würde ich jetzt mal sagen, weil die insgesamt sehr schön erzählt und wie soll ich sagen, eine schöne Diskussion gab es bei der Folge. Das war dann auch so, dass wir uns gegenseitig gut Redeanteile gegeben haben. Und man hat natürlich die subjektive Einstellung von uns rausgehört. Das könnte man kritisieren an der Folge, aber das war ja auch nicht unbedingt der Plan, das nicht, also das möglichst objektiv zu machen. Ich glaube, man hat halt so bei der Folge so ein bisschen gemerkt, dass das Thema sowieso eine subjektive Sache ist.
Ja.
Plus, was man halt noch besser hätte machen können, ist, dass man, weil du ja relativ schnell in der Folge drauf kommst, auf das Thema Rammstein, hätte man erklären müssen, was da eigentlich die Vorwürfe sind oder was da überhaupt passiert ist. Ne?
Ja,
Weil wer da
ja.
jetzt nicht weiß, was da genau gelaufen ist oder das einzuordnen, wir reden jetzt halt immer nur darüber, wie man damit umgeht und wie man das einordnet in der Folge. Aber was genau da jetzt eigentlich vorgefallen sein soll, haben wir nicht besprochen.
Genau, aber vielleicht kann man da, ich weiß nicht, ob ich das damals schon gemacht habe, aber es gibt, ich weiß gar nicht, habe ich darauf hingewiesen, dass es da einen guten Podcast zu gibt?
Hast
Genau,
du
also das
nicht?
kann man vielleicht jetzt mal ergänzen. Es gibt einen ziemlich guten Podcast von der ARD dazu, der heißt Rammstein Row Zero. Ist
Ja,
ein bisschen
okay.
schade, weil der aus rechtlichen Gründen so ein bisschen zusammengezensiert wurde, weil Rammstein da
Geklagt
entsprechende
hat.
einstweilige Verfügungen durchgesetzt hat, genau, aber insgesamt ist er doch relativ aufschlussreich und erklärt in, weiß ich nicht, ich glaube 5 Folgen oder sogar noch mehr,
Ui,
relativ
ja.
detailliert, was die Vorwürfe waren und auch inwiefern die Vorwürfe sich dann auch rechtlich haben irgendwie, ja, nachweisen lassen. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Wer sich für das Thema interessiert, kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ja.
Ja, bei vielen von den Fällen ist es ja so, dass man da unfassbar viel Recherche zu anlesen kann. Und da gibt es ja sehr viele Berichte zu, Podcast, Zeitungsberichte, Medien haben sich mit vielen von den Fällen auseinandergesetzt. Also das kann man in dieser Folge sowieso nicht so im Detail alles
Genau, ja.
wiedergeben. Das war ja auch nicht der Sinn. Es war ja mehr so ein genereller Blick drauf, ob man eben Werk und Künstler trennen kann. Und das finde ich, ist gut rübergekommen.
Ja, wobei, also was man vielleicht noch dazu sagen kann, also das war halt sehr frisch, ne? Also diese ganze, also insbesondere die Rammstein-Sache war halt sehr frisch. Und also meine Wahrnehmung ist, dass bei Leuten, die jetzt dann Rammstein sehr gerne mochten vorher, und dann vielleicht eher nicht mehr, dass da schon doch jetzt die Tendenz ist, dass das langsam wieder, ja, also dass quasi das jetzt so ein bisschen wieder in den Hintergrund geht und man jetzt doch wieder bereit ist, vielleicht ab und an mal Rammstein wieder zu hören. Na, also das,
ich
das,
kenne die Fanbase
das einfach mal
nicht.
so.
Also ich kenne die Leute genau, nicht. Also ich kenne wenig Leute, die Rammstein aktiv hören, muss ich sagen. Deswegen kann ich das auch schlecht irgendwie einschätzen. Aber ich habe auch keine Berichte dazu gesehen oder gelesen.
Ja, genau. Also das war jetzt so meine Wahrnehmung von dem, was ich gelesen habe, was ich so gehört habe und so, dass das durchaus jetzt so, also dass diese Möglichkeit, das zu trennen, dann doch irgendwie nach einer Zeit wieder eher möglich ist als
ist
direkt,
vielleicht
wenn's
auch
gerade akut ist.
Interessant, dass man, hätte man auch in diese Gleichung reinschreiben können. Zeit,
ja.
die nach dem
ja.
Vorfall vergangen ist, eine Variable.
Ja. In also dass quasi der aktive, gerade der Schock, der so kam, der ist natürlich dann erstmal krass und dann kann man erstmal gar nichts mehr. Es ist so eine Art Schockstarre und vielleicht bleibt es dann erstmal dabei, dass man es erstmal sein lässt und irgendwann nach einer Zeit beruhigt sich das Ganze wieder und man tritt dann vielleicht doch eher in diese Perspektive rein, dass man sagt, okay, also wenn ich das jetzt höre, dann ist es ja eigentlich nicht so, dass ich damit jetzt aktiv den Künstler unterstütze oder irgendwie was gutheiße von dem, was er gemacht hat oder so.
Mhm.
Und dann vielleicht der Perspektivwechsel dann noch irgendwann stattfindet.
Ja, aber das Thema hatte ich tatsächlich dann jetzt auch in den letzten Monaten, fällt mir gerade ein, weil irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer eine Person zu mir gesagt hat, dass sie Rammstein gerne gehört hat früher, aber inzwischen immer so ein mulmiges Bauchgefühl hat, wenn sie das anmacht oder wenn sie es hört. Habe ich jetzt auch dem letzten nochmal gehört. Das geht mir aktuell persönlich auch so. Ich würde das, habe ich ja auch in der Folge gesagt, ich würde das jetzt nicht ausmachen oder so, aber ich würde es auch nicht anmachen. Also das sollen die anderen dann, wenn ich woanders zu Gast bin oder so, entscheiden oder wenn jemand das im Auto hört und sitzt daneben, okay, da habe ich nichts gegen, aber ich würde es jetzt nicht anmachen.
Ja, ja.
Okay, interessantes Thema sowieso. Da kann man sicherlich auch noch anknüpfen. Dann kam deine Folge wieder, Folge Nummer 6.
Genau, das war die Folge, ist ökologische Landwirtschaft wirklich besser?
Mhm.
Genau. Also im Grunde genommen ist da immer noch so ein bisschen so der Punkt, dass ich vielleicht ein bisschen viel Raum eingenommen habe. Ich glaube, bei der Folge hat man auch teilweise sehr stark gemerkt, dass du versucht hast, dir da so ein bisschen Raum noch zu nehmen. Das fand ich auch gut. Da hast du, ich glaube, das war so von den Folgen, wo ich, also von meinen Folgen so die Folge, wo du am ehesten mir in vielen Punkten, ja, ich will jetzt nicht direkt sagen widersprochen, sondern eher so nochmal eine andere Perspektive reingebracht hast und das fand ich gut. Genau, also grundsätzlich so von der Faktenbasis her habe ich da jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das müsste man unbedingt korrigieren. Und ansonsten, ja, also bei mir ist ja auch grundsätzlich so zwischenzeitlich, ich glaube, der Unterschied ist nicht so krass wie bei dir, aber bei mir hat sich auch die Mikrofonqualität, ich weiß nicht, in welcher Folge es war, ist mir jetzt beim Hören nicht so genau aufgefallen, aber da gibt es auch einen gewissen Unterschied, ne? Also ich habe vorher mit so einem Field Recorder aufgenommen und da ist das alles so ein bisschen, ist noch so ein bisschen mehr Hintergrund mit drin,
ja,
im Sound.
Ja.
Und jetzt habe ich ein Tischmikrofon benutzt bei den letzten Folgen und da ist dann der Ton auch noch ein bisschen deutlicher und klarer
geworden. Ja, das macht schon viel
und
aus.
Und man hört auch, genau, und man hört auch bei der Bearbeitung bei den späteren Folgen, also sowohl bei meinen als auch bei deinen Folgen, dass da dann noch ein bisschen intensiver die Nachbearbeitung stattgefunden hat, dass da ja der Dynamikumfang optimiert wurde und so weiter. Also auch das.
Ja, das ist bei den ersten Folgen auch, manchmal ist es sehr laut und dann wieder sehr leise. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist jetzt besser. Aber wir waren ja in den Kinderschuhen am Anfang, insofern alles normal, denke ich.
Genau. Hast du noch was zu der Folge zu sagen?
Ökologische Landwirtschaft? Nee, also ich habe da schon das Gefühl gehabt, dass ich da auch prinzipiell skeptisch war gegenüber der Meinung, dass ökologische Landwirtschaft quasi nicht ihre Berechtigung hat oder die Richtung geht, dass da so viele Probleme mit einhergehen. Aber ich fand es auch, du hast mir das dann auch alles erklärt und das macht auch voll Sinn. Also es ist einfach vor allem diese Fläche, die da krass verbraucht wird, wenn man ökologische Landwirtschaft betreibt.
Ja.
Ja. Genau. Folge 7 dann. Auch eine meiner Lieblingsfolgen von mir, vielleicht sogar meine Lieblingsfolge, weil sie auch so ein aktuelles Ding ist, war die Folge, ist Migration ein Problem? Fand ich auch nicht nur von mir eine sehr gute Folge, sondern auch von dir. Du hast da sehr guten Input gegeben in der Folge. Ist mir in der Folge besonders aufgefallen. Da gibt es natürlich immer guten Input, klar. Aber genau, als eins ist es sehr aktuell natürlich. Die zweite Hälfte war sehr stark, fand ich, von der Folge vor allem. Gute Diskussion. Es gab aber ein paar kleine Kenntnislücken, die bei dem Thema vielleicht auch nicht ganz ausgeschlossen werden können. Aber da habe ich gewisse Dinge vielleicht nicht tief genug recherchiert, um dann die Zahlen parat zu haben. Du hast zwar da mal eine
Ah, ja,
Rückfrage,
stimmt.
konnte
Ja,
ich
ja.
nicht beantworten. Das ist bei einem Thema, passiert das natürlich und ist auch nicht schlimm. Aber ja, da muss ich sagen, hätte ich mich vielleicht, die ein oder andere Rückfrage hätte ich da vielleicht noch beantworten müssen oder sollen können. Also ein bisschen mehr recherchieren, aber sonst, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Folge.
Ja, das gilt auch für mich bei den vorherigen Folgen. Also gerade bei diesen geschichtlichen Sachen, da gab es doch so das ein oder andere, wo du eine Rückfrage hattest, wo ich jetzt keine ganz klare Antwort gegeben habe, oder wo ich dann so ein bisschen ausgewichen bin vielleicht und das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung wieder gelegt habe. Aber auch da habe ich so das ein oder andere mal so nachgeguckt und da habe ich von dem, was ich gesagt habe, vielleicht, also auf deine Frage hin, habe ich vielleicht nicht die 100% präzise Antwort gegeben, aber so von der Richtung her war das dann durchaus korrekt, was ich da gesagt habe, genau. Aber ja, das hätte ich jetzt auch zu dieser Folge so gesagt, wie du gesagt hast.
Ja, also ist super komplexes Thema. Wir hatten ja auch da die Perspektive ausgeblendet, diese globale Perspektive, die eigentlich ja genauso wichtig ist wie die nationale, wenn nicht sogar wichtiger. Es ist einfach so viel mit Zahlen, mit Fakten auch wieder gewesen. Aber ich finde, in der Folge habe ich das ganz gut präsentiert und du hast da auch gut mit interagiert und gute Diskussion. Ja. Genau, Folge 8.
Genau, Folge 8 war wieder meine Folge und zwar: Wie ungesund sind hochverarbeitete Lebensmittel wirklich? Und ja, da habe ich ja auch wieder eigentlich sehr viele Fakten geliefert, hab mich ein bisschen über diese Nova-Klassifizierung aufgeregt. Und genau, also da war jetzt eine Sache, die mir aufgefallen ist: Da hast du mal zum Nutri-Score nachgefragt und da ist jetzt so eine Sache gewesen, da war meine Antwort wahrscheinlich so ein bisschen unpräzise. Da
Ja.
hätte es vielleicht sinnvoll gewesen, weil ich den Nutri-Score erwähnt habe, dass ich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr hätte vorbereiten können, dass ich da ein bisschen eine präzisere Aussage drüber machen kann. Aber das Thema ist auch kompliziert, weil da hätte man wirklich noch mal komplett einsteigen müssen, wie diese Berechnungsweise ist, wie das da genau funktioniert.
Ja.
Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch verzeihlich.
Ja. Ja.
Genau, ja. Ja.
Ja, also kurz und knackig, interessant, sehr interessante Sachen mit diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln, dass das überhaupt
Also,
keine Kategorie ist oder dass das überhaupt nichts aussagt. Im Prinzip habe ich das mir so mitgenommen, dass das diese Hochverarbeitung total schwammige Definition am Ende ist und keiner eigentlich sagen kann, hochverarbeitete Lebensmittel sind prinzipiell irgendwie schlechter als oder so.
genau, also lustigerweise hab ich mich ja gerade auch, glaube ich, zu Beginn der Folge doch sehr darüber aufgeregt, dass die Medien und auch gerade die öffentlich-rechtlichen Medien, aber natürlich auch die anderen, da sehr undifferenziert vorgehen und auch gerne diese Nova-Klassifikation einfach übernehmen und dann sagen, ja, hier, da war ja dieses Beispiel mit den, alles, was mehr als 15 Zutaten hat, ist böse und sollte man am besten nicht essen, solche Sachen.
Ja.
Und tatsächlich ist mir jetzt vor ein paar Tagen, was ich ganz lustig fand, gab es tatsächlich auch bei der Tagesschau einen Artikel, also bei tagesschau.de einen Artikel, wo es sich tatsächlich auch darüber aufgeregt wurde, dass
Ach.
also wo quasi auch diese Nova-Klassifikation kritisiert wurde. Und daraufhin habe ich tatsächlich nochmal ein paar Tage später nochmal einen Artikel bei einer anderen, ich glaube bei der Zeit oder irgendwie, auf jeden Fall bei einem relativ wichtigen Medium, auch nochmal einen Artikel gesehen. Also vielleicht haben die alle unsere Folge gehört und
Ja,
haben
wahrscheinlich.
angefangen drüber nachzudenken. Aber es scheint tatsächlich jetzt irgendwie nochmal so ein Ding gewesen zu sein, dass die jetzt nochmal da genauer auch mal drauf schauen. Finde ich interessant, dass da irgendwie ein bisschen Bewegung drin ist, aber ist ja auch gut, dass da vielleicht mal irgendwie ein bisschen wissenschaftlichere Definition drüber rauskommt. Auf der
Ja.
anderen Seite hat man natürlich immer noch diese klassischen Medien, also klassischen Formate wie zum Beispiel die Ernährungsdocs oder ähnliches, die dann doch sehr krass auf die verarbeiteten Lebensmittel komplett undifferenziert drauf reinhauen. Und also das ist ein Thema, da muss man, glaube ich, auch einfach dranbleiben. wie sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es dann in ein paar Jahren da vielleicht eine bessere Definition gibt.
Ja,
Das ist
interessantes
die ganze Hoffnung.
Forschungsfeld, aber auch
Ja.
witzig, dass es jetzt quasi zufällig auch von den Medien so aufgenommen wird, das Thema.
Ja.
9. Folge. Was können Heilpraktiker? Sehr kontroverses Thema auch. Und da habe ich unter anderem ja jemanden in meinem Umfeld, der Heilpraktiker ausbildet. Das habe ich ja auch in der Folge gesagt. Der hat dann relativ hartes Feedback zufolge gegeben. Gut, er ist natürlich auch jemand, der die Heilpraktiker ausbildet, aber ich denke, er hat auch ein paar Punkte, wo ich mir auch an die eigene Nase fassen muss und sagen muss, dass es natürlich von der Grundannahme her gut ist, wenn man sowas kritisiert, wie dieses System der Heilpraktiker, aber ich habe das sehr biased und sehr eindeutig gemacht und du auch, wo wir jetzt sagen,
Ich
wo
noch
ich jetzt
mehr als
sagen,
du.
ja, das stimmt, aber trotzdem muss ich dann auch bereit sein oder ich muss dann auch die Antworten liefern können, warum eben nicht alle Heilpraktiker Scharlatane und esoterische Leute sind, die nationalsozialistisch denken und sich nicht impfen lassen. Das ist ja das Klischee, was
Ja.
man vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört hat, aber es ist tatsächlich nicht so und die Grundannahme, also es ist so. Ich kritisiere, ich will meine Haltung da jetzt auch nicht grundlegend ändern. Ich möchte nur sagen, dass ich die Seite der Heilpraktiker und die Seite der Ausbildung der Heilpraktiker vernachlässigt habe und auch nicht so gut bewertet habe, weil es ist wohl in der Praxis so, es gibt gute Heilpraktiker, die gut ausgebildet werden und es gibt ja genauso viel, das haben wir auch gesagt, prinzipiell ist
Ja,
das
ja.
richtig, es gibt ja auch schlechte Ärzte und die machen auch sehr, sehr viel Kacke. Es ist nur so, dass wir das nicht so balanciert, nicht so gleichwertig besprochen haben. Also wir haben das schon gesagt, ich habe es auch gesagt, dass Heilpraktiker durchaus einen guten Job machen können und sie können eben noch mehr, als was wir in der Folge angeteasert hatten, was so deine Einschätzung war, als googeln und Kräutertee verschreiben. Das hätte man aber dann hinterlegen müssen mit Beispielen. Ich kann jetzt diese Beispiele nennen, weil ich das Feedback bekommen habe, dass Heilpraktiker zum Beispiel sehr wohl eben auch wirkungsvolle Therapien anwenden können und nicht alle Sachen, die wirken, sind verschreibungspflichtig. Das habe ich in der Folge prinzipiell auch so gesagt,
Ja.
aber da fehlten halt so ein bisschen die Praxisbeispiele. Zum Beispiel habe ich jetzt das Beispiel aus dem Alltag des Menschen, der die Leute ausbildet, dass Heilpraktiker durchaus auch Laborbefunde machen können, verschiedene Stoffe testen können und auch zum Beispiel gegen in dem Fall Borreliose eine erfolgreiche Therapie veranschlagen können, die nicht mit verschreibungspflichtigen Stoffen oder Medikamenten funktioniert, sondern über Labore oder über Bluttests das gut machen können. Und diese Perspektive ist in unserer Folge einfach zu kurz gekommen. Dass es auch Heilpraktiker gibt, die einen sehr guten Job darin machen, vielleicht da, wo der Arzt versagt, weil das oft passiert, dann eine Ansprechperson zu sein oder eine Anlaufstelle. Trotzdem
Okay.
bleibt dieses Grundproblem weiterhin bestehen, dass die Ausbildung nicht geregelt ist. Und das sagt auch die Person, die ich kenne, genauso. Das ist ein großes Problem, das die Heilpraktiker auch selbst fordern. Die fordern ja selber, dass die Ausbildung standardisiert wird, weil die eben so nichtsaussagend ist. Und ja, ich denke, Heilpraktiker, wenn sie gut ausgebildet sind, haben auf jeden Fall eine Berechtigung, nach dem Feedback, was ich gekriegt habe. Nur sehe ich immer noch die Problematik, dass man das dem Heilpraktiker kann man das nicht unbedingt direkt ansehen, ob er diese wissenschaftlichen Methoden anwendet, ob er eine vernünftige Ausbildung hat. Und in dem Volksglauben sind Heilpraktiker ja oft auch gleichgesetzt mit Ärzten. Also es ist beides. Trotzdem, noch ganz kurz mein Monolog hier. Ärzte oder Heilpraktiker werden in der Anwesenheit oder im Vergleich zu Ärzten oft extrem abgewertet. Es wird über die abfällig gesprochen von Seiten von Ärzten und von Seiten von Patienten und sie haben kaum eine Chance, wenn sie denn ein Heilpraktiker sind, der seinen Job gut ausübt, als solcher überhaupt sich zu behaupten oder so zu gelten. Du hast immer dieses Rufproblem als Heilpraktiker. Wenn du Heilpraktiker bist, dann traust du dich nicht, das irgendwo zu sagen. Du sagst das nicht im Krankenhaus, wenn du behandelt werden möchtest. Du sagst das nicht, wenn du mit dem Arzt auf einer Cocktailparty bist, dass du Heilpraktiker bist. Das traust du dich anscheinend nicht zu sagen. Das weiß ich jetzt nur über den Kumpel, der das eben so erzählt, aber das glaube ich, dass da sehr, sehr große Antipathien eben herrschen gegenüber diesen Menschen.
Kann ich eine Rückfrage stellen?
Klar.
Du hast von Borreliose gesprochen, also dass die Labortests machen können und so, das ist ja klar. Also im Prinzip Labortests im Prinzip, da muss man ja nur Blut abnehmen und dann das einschicken. So. Das ist ja
die werden das, ist ja im Prinzip das in dem Fall, ich kann dir sagen, wie das ablief. Also
ja.
Das Blut wurde abgenommen und mit verschiedenen, also mit den Borrelien in verschiedene Petrischalen gepackt und dann wurden verschiedene Stoffe, die das quasi eindämmen sollten, getestet. Und
ja,
es gibt.
Nennt sich Antibiotikum.
Es gibt zum Beispiel Cortison.
Ja.
Das wurde getestet und dann wurde geschaut, wie viele von diesen Borrelien dann noch in dieser Petrischale drin sind, nachdem man das mit Cortison behandelt hat. Entsprechend weniger, aber Cortison ist ein hartes Mittel, was echt auch krass wirken kann. Und es gibt
Moment,
auch
Moment, 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 Moment. Cortison bei einer bakteriellen Infektion.
Cortison oder Cortisol? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ist das.
Ist ja
nicht?
Egal. Cortison ist ein das unterdrückt das Immunsystem. Wenn du bei einer bakteriellen Infektion Cortison verabreichst, dann wird die Person erst richtig krank.
Gut, ich bin jetzt kein Arzt und ich kann dazu nicht sagen. Also
ja.
Aber es ist ja auch, es wird ja zum Beispiel auch verwendet, wenn man jetzt Schuppenflechte hat oder sowas.
Genau, weil das eine Autoimmunerkrankung ist.
Und bei Borreliose, ich weiß nicht. Kann man das auch mit...
Also die Standardtherapie für Borreliose wäre eine relativ intensive antimikrobielle Therapie mit Antibiotika. Und Antibiotika sind verschreibungspflichtige Medikamente und die darf ein Heilpraktiker nicht verschreiben, weil der keine verschreibungspflichtigen Medikamente verschreiben darf. Deswegen wäre meine Frage gewesen, wie man dann Borreliose behandeln will, wenn die einzige wirklich wirksame Methode, die zu behandeln, eine Antibiose ist.
Da müsste ich jetzt auch genau passen. Das ist eben genau dieses medizinische Problem, was man jetzt hat, dass ich halt nicht Fragen beantworten kann, die medizinischer
genau,
Art
ja.
sind. Ich weiß halt aus der anekdotischen Seite her, dass ich habe gehört, man könnte oder über diesen Fall, dass eben diese Borreliose behandelt wurde mit verschiedenen Aminosäuren, die bei verschiedenen Menschen verschieden wirken. Und damit wurde herausgefunden, man hat das halt getestet in diesen Petrischalen, dass eine gewisse Aminosäure bei dieser Person gut gegen Borrelien wirkt.
Das heißt, man nimmt diesen Leuten das Blut ab und kontrolliert dann quasi individuell, was wirkt und was nicht, oder?
Genau, so ist es. Man testet verschiedene Wirkstoffe, die nicht alle verschreibungspflichtig sind. Ich glaube, Aminosäuren sind es prinzipiell nicht. Und man kann diese Sachen nicht ergoogeln, sondern man muss da diese Tests machen, weil es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Stoffe, die das beeinflussen können. Also ich glaube, Borreliose ist da auch kein einfacher Fall. Und eben aus dieser einen anekdotischen Evidenz heraus, das ist nur eine Geschichte. Klar, kann bei einer anderen Person auch anders gelaufen sein, aber hat diese Person eben diese Aminosäure bekommen und das funktioniert. Und zwar dauerhaft, ohne vielleicht krassere Nebenwirkungen.
Ja, gut. Also wenn man 10 Tage Antibiotika vermeiden will, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Würde ich vielleicht mal ein Fragezeichen dran stellen und offen lassen.
Ja,
und,
es gibt
und
aber
unseren
andere,
Zuhörenden, Zuhörenden da die Aufgabe geben, das mal zu recherchieren, weiß ich nicht. Keine Ahnung, finde ich strange. Aber ja, es gibt sicherlich Fälle, in denen das...
ich glaube, Google kann dir nicht in jedem Fall weiterhelfen. So.
Ja, aber die medizinische Fachliteratur vielleicht.
Ja, aber auch nicht jeder Arzt hilft dir in jedem Fall weiter. Das würde ich schon sagen, weil es gibt genug Ärzte, die sagen so... Das machen wir so wie immer. Die gehen nicht individuell auf dich ein, sagen zack, 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 das verschreiben wir dir nicht. Und ob das immer so gut ist, das bezweifle ich nämlich auch.
Ja, vielleicht ist Borreliose kein wirklich gutes Beispiel. Weil ich würde diese Krankheit fast in die Kategorie stecken, wo man auch Krebs reinsteckt. Also Borreliose ist eine Krankheit, damit sollte man nicht rumexperimentieren. Weil wenn man das nicht richtig behandelt, dann kann das ins ZNS übergehen, ins Gehirn, ins Rückenmark und so weiter. Und das wird dann richtig unangenehm. Also wie gesagt, also gerade was diese Erkrankung betrifft, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und es gibt da eine sehr, sehr gut wirksame, sehr, sehr nebenwirkungsarme Standardtherapie. Also gerade das wäre ich sehr vorsichtig. Aber
Gut,
okay, wir lassen das, würde ich
es
sagen,
gibt
einfach
ja
mal so
bestimmt auch
stehen.
Fälle, bei denen die Standardtherapie eben vielleicht nicht funktioniert oder nur mit sehr krassen Nebenwirkungen funktioniert. Ich will einfach nur sagen, diese Leute müssen nicht zwangsläufig homöopathische Dinge verschreiben, sondern können auch hochwirksame Sachen verschreiben. Es gibt sehr viele Sachen, die nicht verschreibungspflichtig sind. Zum Beispiel auch Johanniskraut, was giftig sein kann in einer gewissen Dosis. Und es ist auch wirklich so, dass jeder Körper ja auch anders auf diese Stoffe reagiert. Insofern,
Stimmt.
man kann sagen, ja, du kannst es dir auch ergoogeln. Johanniskraut hilft gegen, was weiß ich, Depression. Das kann ich jetzt nehmen. Aber das heißt es noch nicht im Endeffekt. Und natürlich ist das Problem mit den Heilpraktikern, dass es immer welche gibt, die dir was auch da was verschreiben, was vielleicht nicht das Richtige war und dich vielleicht auch eher in eine Richtung bringen, die es dir schwieriger macht, zu einer wissenschaftlichen Therapie überzugehen. Das war ja auch die berechtigte Kritik. Ich sehe
Ja,
ja schon,
klar.
dass diese Scharlatane, nenne ich es jetzt mal pauschal, die ja aus der Sicht der Zahlen auch sehr häufig sind unter den Heilpraktikern, dass die natürlich das Bild insofern verzerren, aber auch gefährlich sind für die Patienten, weil die dann eben nicht mehr sich einer wissenschaftlichen Therapie unterziehen. Trotzdem leiden die Leute, die eine Heilpraktika-Ausbildung machen, an einer guten Schule, wo du das komplette Physikum, was du im Medizinstudium brauchst, auch lernen musst, de facto. Die leiden dann darunter, dass es in dieser Berufsgruppe Leute gibt, die das nicht brauchen, nicht anwenden und komplett auf dem esoterischen Trip landen. Und das ist halt so das Schwierige. Es ist halt ein Mischmasch aus verschiedenen Menschen, die gute Arbeit teilweise leisten und teilweise auch nicht. Und das muss man, glaube ich, so sagen. Das heißt ja auch, dass es einfach im Moment ein ineffizientes, komplett dummes System ist, das diese Heilpraktiker hervorbringt. Das sagen ja aber auch zumindest diese Verbünde der Schule, wo der Bekannte arbeitet, sagen das ja auch. Die wollen ja auch eine Standardisierung, die wollen eine Reformation. Es kann nicht sein, dass es Schulen gibt oder dass es Anwendungen gibt, die nicht wissenschaftlich sind, zumindest nachgewiesenermaßen nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken. Und das sehe ich auch kritisch. Also würde ich zum Heilpraktiker gehen, ich würde es jetzt nach dem Feedback nicht mehr ausschließen, muss ich für mich sagen. Aber es ist halt immer mit Samthandschuhen, mit Vorsicht zu genießen, zu wem man sich da anvertraut. Das gilt bei Ärzten auch so. Aber da hat man mehr Praxiserfahrung, mehr Standardisierung in der Ausbildung drin und es gibt, ich habe auch schon sehr, sehr viele schlechte Ärzte gehabt, zu denen ich nie wieder
Ja,
gehen
auf jeden
will.
Fall.
Also ich würde sagen, es gibt eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge von schlechten Ärzten, das überlappt sich und sehr, sehr guten Heilpraktiker, die ist da und es gibt garantiert Heilpraktiker, die besser sind als Ärzte von der Anwendung her und können sich auch vielleicht mehr auf die Patienten einlassen.
Ja.
Deswegen eine sehr kontroverse Folge, wo mir jetzt auch
Genau, ja, also es
die
ist ja.
Beispiele fehlen. So, vielleicht kann man das ja privat noch mal nacharbeiten. Es gibt, ich bin sicher, dass es da sehr viele Beispiele gibt, wo es durchaus wirkungsvolle Dinge gibt oder Tests gibt, die bei einer Krankheit helfen mit wissenschaftlichen Methoden. Auch wenn du da vielleicht noch gar nicht so von überzeugt bist, da kann man sich ja auch mal überzeugen lassen. Aber ich würde nicht pauschal sagen, und das ist halt in der Folge so rübergekommen, dass Heilpraktiker pauschal immer gefährlich, schwachsinnig, quatschig und vielleicht auch nicht geeignet sind. Es ist einfach nur sehr, sehr unklar, das jetzt zum vierten Mal gesagt, wenn man einen Heilpraktiker trifft, wie man jetzt mit dem umgehen sollte und ob man dem vertrauen kann. Und weil es halt ist gut, das bei Ärzten. Man kann immer sagen, ja, bei Ärzten ist das genauso unklar, aber da habe ich zumindest ein bisschen mehr Standardisierung und Sicherheit, was die Methodiken angeht.
Ja, genau. Also ich glaube, meine Kritik in der Folge hat sich vor allen Dingen darauf bezogen, dass ich persönlich für mich keinen Nutzen in Heilpraktikern sehe. Und glaube ich, das würde ich auch für mich persönlich beibehalten, weil, wie gesagt, mir bringt kein medizinisches Fachpersonal etwas, was mir keine Medikamente verschreiben kann. Und
Das
weil
würde ich jetzt nicht
natürlich,
sagen,
genau,
das weißt du ja nicht.
wir haben ja drüber gesprochen, nein, sie
Ja.
dürfen ja keine Medikamente verschreiben,
Ja,
sie
aber
dürfen keine
du weißt
Verschreibungspflicht,
ja
genau.
auch, also du weißt ja nicht, ob es dir nicht trotzdem helfen würde. Du weißt ja gar
Genau,
nicht,
aber
ob es dir
dafür
helfen
brauche ich
würde.
keinen Heilpraktiker, weil das kann ich auch selbst.
Meinst du? Das ist ja schon
Ja, da
ein
bleibe ich
Statement.
dabei, weil die
Ja.
Informationen, die der Heilpraktiker hat, kann ich mir auch selber be be beziehen. Die Informationen, die der
Ja.
Arzt hat, kann ich mir auch selber beziehen. Also ich
Ja.
persönlich,
Also du
vielleicht bin ich
brauchst
da
keine
überheblich,
Ärzte und
bestimmt bin
keine
ich da
Heilpraktiker.
überheblich.
Okay,
Prinzipiell brauche ich das, glaube ich, nicht. Also ich glaube, das kommt immer drauf an. Ja, also wenn für so ein kleines Wehwehchen, was ich habe, wenn ich irgendeine leichte Erkrankung habe, dann kann ich die entweder selber mit Hausmittelchen behandeln oder mit irgendwelchen Medikamenten, die nicht verschreibungspflichtig sind. Oder ich weiß, das ist krass, das ist eine Mandelentzündung zum Beispiel. Er fängt ja schon bei einer Mandelentzündung an. Bei einer Mandelentzündung kann dir ein Heilpraktiker nicht helfen, weil da brauchst du ein Antibiotikum, ja? Da brauche ich jemanden, der mir das verschreibt. Wenn ich mir das selber verschreiben könnte und diesen Test vorher mache, mir den Rachenabstrich mache, das ans Labor schicke, da kann ich die Analyse nicht selber machen, weil mir dafür das Know-how fehlt, ja? Da brauche ich ein Labor, was mir das macht. Und dann könnte ich mir theoretisch, wenn ich da bestätigt wurde, okay, das ist dieser Keim, dann könnte ich mir recherchieren in den Archiven, welches Antibiotikum hilft dagegen, dann könnte ich mir das selber verschreiben, abholen und das entsprechend die Zeit einnehmen. So. Das ist so der klassische Fall, so eine Mandelentzündung. Da fängt es schon an. Da kann mir ein Heilpraktiker nicht helfen, normaler Arzt schon, weil er es verschreiben kann. Und wenn die Krankheiten schlimmer werden, also wenn es wirklich eine krasse Erkrankung ist, wie Krebs oder sonst irgendwas, dann kann ich das natürlich nicht mehr selber behandeln. Und dann würde ich auch nicht sagen, dass ich das könnte, wenn ich den Zugang zu den Medikamenten hätte. Weil da wird es dann richtig kompliziert. Also ich kann mich nicht selber aufschneiden und irgendwas rausoperieren. Dafür braucht man Know-how, Praxiserfahrung und sonst irgendwas. Ich kann mir auch nicht irgendwie ganz genau die Dosierung berechnen von irgendwelchen Chemotherapeutika. Ja, aber das sind alles verschreibungspflichtige Medikamente. Und die Informationen sind auch nicht frei zugänglich, weil das hat auch sehr viel mit Praxiserfahrung zu tun. Und ich will natürlich einem Heilpraktiker die Praxiserfahrung nicht absprechen. Es gibt sicherlich den ein oder anderen Fall, wo die dann helfen können. Und gerade bei Leuten, die vielleicht jetzt nicht so, ja, vielleicht nicht so versiert sind mit wissenschaftlichen Methoden und Dinge recherchieren und nachgucken und vielleicht Dosierungen aufschreiben, ausrechnen, dann Sachen genau abmessen und sonst irgendwas. Da kann das sicherlich hilfreich sein, aber gerade für diese Leute sind Heilpraktiker wieder gefährlich, weil die eben nicht einschätzen können, ob das, was der gerade macht, sinnvoll ist oder nicht. Und das geht zurück auf die Standardisierung, die fehlt. Und da würde ich mich jetzt dir und der Kritik anschließen, nämlich, dass wenn die Standardisierung da wäre, wenn es eine vernünftige Ausbildung gäbe, die standardisiert ist, wenn es eine Prüfung gäbe, die deutschlandweit standardisiert wäre und die vielleicht auch ein bisschen, ja, die eben eher so der strengsten Prüfung in Deutschland angepasst wäre als der wenigsten strengsten, dann wäre das Problem vielleicht bis zu einem gewissen Punkt behoben, ja. Und dann würde ich auch sagen, dass das vielleicht eine Option sein kann für Menschen, die jetzt vielleicht keine Lust auf klassische Ärzte haben. Nur ich bleibe bei meiner Position, dass dann, wenn die Krankheit wirklich krass behandlungsbedürftig ist, dass man dann ohne einen Arzt nicht auskommt. Und dann ist für mich persönlich die Existenzberechtigung eines Heilpraktikers nicht da.
Ja, verstehe ich. Bei so Sachen wie
Aber das ist halt eine
Operationen,
Meinung, ne? Da
ja,
kannst du
aber
eine andere Meinung haben wie ich, das ist so.
ich wollte dazu vielleicht noch sagen, dass es vielleicht schon Dinge gibt, die du nicht selber rausfinden kannst, auch mit Google oder mit
Ja, aber
dem.
dann hole ich mir ein Labor zum Beispiel. Dann mache ich einen Bluttest und dann
Genau,
kann das
und da
Labor
kann
mir
dir zum
sagen, was
Beispiel ein
da drin ist.
Heilpraktiker auch ein Labor oder dir da in die richtige Richtung das
Beauftragen,
weisen.
ja klar.
Es ist aber auch so, dass es ja nicht nur so Sachen gibt, die eindeutig sind. Gut, Mandelentzündung, klar, so. Aber es gibt ja auch sowas wie chronische Beschwerden. Viele Leute haben chronische Beschwerden, so. Und die sind komplexer Natur, auch
Ja,
also
klar.
wo sie herkommen. Das ist auch eine psychische Sache oft. Das ist nicht nur einfach mit einem, das kann auch kein Arzt dir sagen. Das
Ja,
kannst du auch
genau,
nicht mit
ja.
Google rausfinden. Und für sowas finde ich, das ist es schon valide, wenn man einen guten Heilpraktiker kennt, der sich auch damit auskennt. Das ist halt wieder das Problem, dass man da natürlich erstmal jemanden haben muss. Dann finde ich das schon legitim, der hat in diesem Bereich chronische Rückenschmerzen seine Erfahrung, der hat da seine Praxis, der macht das jeden Tag, dass man dem dann Besuch abstattet, finde ich generell legitim. Und zu sagen,
Ja, wenn, genau.
man kann nicht alles wissen, niemand kann alles über sich selber wissen, wie sein Körper auf verschiedene Substanzen reagiert. Und insofern, ich würde sagen, es ist eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen bei Ärzten und bei Heilpraktikern. Die Heilpraktiker, der Berufsstand hat ein Riesenproblem, das würde ich auch sagen, aber ich würde nicht sagen, dass ich alles, was ich jemals an Krankheiten habe, auch selber irgendwie hinkriegen würde. Ich brauche nur den Arzt, damit er mir das Rezept gibt. Nee, das würde ich persönlich
Nee,
nicht sagen.
das meinte ich auch nicht so. Ich meinte nur, dass ich die ärztliche Kompetenz brauche, um diese Erkrankung behandeln zu können. Weil alles, was ich ohne Arzt behandeln kann, geht selbst weg. Das wäre meine Postulation. Also beziehungsweise geht selbst weg oder geht mit Hausmitteln weg. Und diese Hausmittel sind ja im Prinzip das, womit der Heilpraktiker arbeiten kann. Also da fehlt mir einfach dieses Toolkit. Das ist so ähnlich, das sehe ich so ähnlich wie bei der ökologischen Landwirtschaft, ja. Also man macht sich einfach künstlich eine Limitierung in seinem Werkzeugkasten da rein. Mir steht einfach der komplette Park an verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht zur Verfügung, wenn ich einen
Ja gut,
Heilpraktiker
da können die
besuche.
Heilpraktiker an sich
Und
ja nichts für. Das
nein, da können sie nichts für. Aber
ist nun mal so.
ich habe immer noch nicht diesen Punkt so wirklich, und ich kann das auch noch nicht so wirklich glauben, dass wirklich ein Heilpraktiker, also ich verstehe immer noch nicht diesen Übergang, da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, wie dann der Heilpraktiker irgendwann sagt, ja sorry, da kann ich Ihnen nicht mehr helfen, bitte gehen Sie zum Arzt. Und gerade diese Borreliose-Geschichte, das hat mich jetzt ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn man zu einem Heilpraktiker geht und der sagt ihnen, ja, Borreliose ist so und so, dann würde er ja versuchen, wahrscheinlich, das dann erstmal über diese Variante da zu regeln.
Naja, das habe ich vielleicht auch falsch wiedergegeben, weil zuerst war die Person beim Arzt und der Arzt hat im Prinzip gesagt, das geht schon wieder weg. Also der Arzt hat sich das gar nicht richtig angeschaut und das auch gar nicht richtig
Ja,
diagnostiziert.
dann war es keine Borreliose.
Doch, der Arzt war einfach nur unfähig.
Okay,
Also
ja gut,
man hat die
unfähige Ärzte
Borrelien
sind
ja
nochmal eine andere
gefunden.
Kategorie, aber ja, okay.
Also,
Ja,
das
okay,
ist
das hat
halt
mich jetzt sehr geschockt mit der Borreliose,
so,
weil das ist eine
und die
richtig
Person ist
krasse
nach Hause
Erkrankung.
gegangen. Also, man hat so wie ich das erzählt bekommen habe, diesen Einzelfall, man hat diesen roten Ring um das Bein rum gesehen, dieser typisch ist für die
Ja.
Borreliose. Und dann ist die Person zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gesagt, nee, das ist es nicht. Wir müssen sie ein bisschen eincremen und dann war es das. Aber war es dann doch wohl. Und es wurde halt eine dicke Schwellung. Und dann ist die Person zu einem be bekannten Heilpraktiker, die Person auch schon kannte, hin und hat diese Tests machen lassen von den Borrelien und hat auch die Behandlung dann später mit diesen Petrischalen machen lassen. Das hat wohl funktioniert in diesem Einzelfall.
Ist das ein bekannter Fall oder ist das anekdotische Evidenz aus dem Umfeld?
Das ist jetzt die über die Person, die ich auch kenne, die Heilpraktiker ausbildet. Genau, und eben diese Grundannahme, dass Heilpraktiker zwangsläufig nichts können, die ist halt schon falsch. Also es gibt in dieser
Ja.
Ausbildung je nach Schule, je nach Bundesland schon knallharte Prüfungen, durch die auch super viele durchfallen. Ist jetzt in Mainz zum Beispiel
Genau.
so, dass man das komplette Physikum, also das Medizinstudium Teil 1 so ungefähr, abgefragt werden muss bei dem Gesundheitsamt in Mainz. Und wenn man das nicht kann, dann kann man auch kein Heilpraktiker werden. Also es gibt da aber, wie gesagt, immer wieder dieses Thema dieser Standardisierung.
Genau. Also gut, ich würde sagen, wir schließen das Thema jetzt ab. Ich würde nur meine Perspektive da nochmal klar machen. Und zwar finde ich, dass ein Heilpraktiker, der Borreliose, also eine wirklich mikrobiell bestätigte Borreliose, versucht, über Petrischalengeschichten zu therapieren, genau einer von diesen Heilpraktikern ist, die richtig gefährlich sind.
Vielleicht ist das
Weil
auch
diese,
falsch wiedergegeben. Also
genau,
ich
das
würde.
kann sein. Aber das ist jetzt, also wenn die Geschichte so ist, wie sie hier wiedergegeben wurde, dann würde ich sagen, ist alles bestätigt von dem, was ich Negatives über Heilpraktiker denke. Weil genau das ist so ein Fall, wo sofort der Heilpraktiker hingehen muss und sagen können, hey, Sie brauchen Antibiotika, gehen Sie zu einem Arzt, lassen Sie sich das verschreiben.
Wie das jetzt im Einzelfall war, kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass es Einzelfälle gibt, wo es eben schlecht funktioniert, die ich kritisiere, genau wie du.
Ja.
Aber dass es durchaus auch Einzelfälle gibt, da muss ich mich jetzt auf anekdotische Evidenz verlassen. Es gibt da vielleicht auch Zahlen zu, das weiß ich nicht. Aber da können wir sicherlich nochmal einsteigen, dass es auch Einzelfälle gibt, wo es nachweislich erfolgreiche Therapien gibt beim Heilpraktiker.
Aber nicht von Borreliose.
Vielleicht auch von Borreliose, das würde ich nicht ausschließen. Ich kenne mich nicht zu schlecht aus mit dem Krankheitsbild, ich habe das nicht studiert, um das zu wissen.
Okay, gut. Schließen wir. Ich denke, unsere Perspektiven sind klar geworden.
Ich denke auch. Vielleicht können wir dazu noch mal privat ein bisschen...
Ja, vielleicht müssen wir da wirklich meine Recherche noch mal anschließen und mal genau nachgucken.
Aber,
weil vielleicht habe ich auch Unrecht. Vielleicht ist das ja, ist das Borreliose ja eigentlich auch nur eine kleine, wenig schlimme Erkrankung und man kann das auch mit irgendwelchen... Aber ja, keine Ahnung. Müssen wir noch mal nachschauen.
Also es hat ja niemand gesagt, dass es keine schlimme Erkrankung ist. Das würde ich so nicht sagen. Ja. Es weiß jeder, dass es eine schlimme Erkrankung ist.
Ja,
gut. Alles klar.
Dann haben wir die nächste Folge, das ist die Folge 10, haben wir die Wahl.
Ja.
Genau, da habe ich über die repräsentative bzw. liberale Demokratie gesprochen und habe eine mögliche Alternative vorgeschlagen. Und da ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass ich da doch teilweise sehr aggressiv
Echt?
Teilweise ein bisschen aggressiv. Naja, was heißt aggressiv? Ich habe da doch, das war auch die einzige Folge, wo ich mal was rauszensiert habe.
Ach so, das
weiß
ist mir nicht
aufgefallen.
Ob du die Folge
nochmal gehört. Genau, also da habe ich aus rechtlichen Gründen eine kleine Zensur vorgenommen. Zwar habe ich ein Wort rauszensiert, weil ich vielleicht dann doch ein bisschen zu böse zu Herrn Merz war. Inhaltlich würde ich dem natürlich zustimmen, aber grundsätzlich genau. Vielleicht war ich da ein bisschen zu übereifrig. Aber ich finde, das ist durchaus auch erlaubt. Das ist ja hier auch kein, es muss hier auch kein 100% politisch korrekter Podcast sein. Von daher finde ich das auch in Ordnung, wenn man da vielleicht manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt.
Also,
aber,
ehrlich gesagt, fand ich die Folge gut. Also, ich erinnere mich
zumindest
positiv.
Ja, ich fand sie insgesamt auch gut, ja.
An die Folge und fand es sehr interessant, dass man da noch mal so ein bisschen diese Demokratiekritik so ein bisschen drin verpackt hat, wo wir im Moment Probleme mit haben. Oder insgesamt die Gesellschaften, die demokratisch organisiert sind, ein krasses Problem haben. Fand ich gut.
Ja, insgesamt war ich auch.
Gut, ja, dann die Folge 11 war ja ein bisschen special. Da hatten wir Gast. Also der Matthias hat uns was erzählt, ob die KI eine Chance ist oder ein Problem. Mhm. Und ich fand die Folge sehr interessant. Ich finde auch gut, dass wir ab und zu vielleicht mal einen Gast haben. Das muss ja nicht oft sein. Ich fand den Gast auch sehr angenehm. Ich kenne den Matthias halt auch privat. Und ich muss aber auch sagen, dass ich statt sozusagen nur Fragen vorzubereiten, vielleicht auch so einen kleinen generellen Teil vorneweg hätte schicken sollen, über was wir da jetzt auch reden. Das ist ähnlich wie bei Rammstein, da haben wir auch nichts erklärt über Rammstein, den Fall. Und hier haben wir auch wenig über KI erklärt. Ich habe das schon versucht, so ein bisschen, am Anfang wurde es auch ein bisschen erklärt, aber es hätte, glaube ich, für nicht Geoinformatik oder informatikaffine Menschen wie du und ich ist es schwer reinzukommen in das Thema, einfach.
Mhm.
Ohne eine runtergebrochene Erklärung, die wirklich allgemein verständlich ist. Und das hat bei der Folge am Anfang gefehlt. Da kann man dann halt oft nicht so richtig folgen, wenn ein Experte zu dem Thema was sagt, wenn man nicht vorher ungefähr weiß, worüber dieser Experte jetzt gerade spricht. Trotzdem insgesamt sehr viele Einsichten, die ich bekommen habe, und ich fand, es war ein gelungener Gastauftritt.
Ja, also ich fand das auch sehr interessant, die Folge. Und fand das auf jeden Fall auch mal sehr spannend, einen Gast dabei zu haben.
Ja, auch, ja. Gut, die letzte Folge wäre dann die 12. Deine.
Folge 12. Genau, das war, wie entstand Privateigentum und welche Auswirkungen hat es? Genau, also das war jetzt die neueste Folge. Und die fand ich eigentlich so grundsätzlich auch gut. Da hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen präziser noch sein können. Ich hätte mir gern noch ein bisschen mehr gewünscht, noch ein bisschen mehr diese philosophische Richtung einzuschlagen. Aber ich meine, wir sind hier schon bei einer Stunde 30 gelandet. Wir sind ein bisschen abgedriftet am Ende, aber das finde ich auch bei dem Thema in Ordnung. Und ehrlich gesagt war das auch so ein bisschen mein Ansatz und meine Hoffnung, dass wir so ein bisschen auch über die Stränge schlagen und so ein bisschen grundsätzlich darüber hinaus
Ja, das
diskutieren.
stimmt. Also ich fand die Folge auch sehr gelungen und ja, also mir bleibt da nichts hinzuzufügen, außer dass es eine schöne Diskussion auch war und man da sicherlich hätte noch weiter diskutieren können an der einen oder anderen Stelle, weil das steht ja auch mit vielen Themen in Beziehung, das Thema. Also wir hatten eine ganz klare Connection, die wir auch in der Folge gesagt haben, zum Thema Kapitalismus oder eben das aktuelle Wirtschaftssystem. Das hatten wir ja schon gezogen, aber diese Parallele und inwieweit das aufeinander miteinander kombiniert wirkt und so, das ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive und da hätte man sicherlich noch mehr Verknüpfungen treffen können, wenn man wollte.
Ja.
Ja, aber genau, so, prinzipiell auch wieder sehr gute Folge. Ich würde jetzt vielleicht auch diese Folge hier, die Feedback-Folge, auf die Zielgerade bringen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie generell irgendein Feedback loszuwerden? Oder sonst würden wir vielleicht noch mal die E-Mail wiederholen für die Leute, die uns eine Rückmeldung geben wollen.
Genau, also ich würde sagen, dass ich jetzt nochmal die E-Mail durchgebe. Das wäre info@tuz-podcast.de und da
Ja.
gerne alles hinschreiben, was die Folgen betrifft. Gerne Feedback oder Tipps, Kritik, Lob, alles gerne angenommen.
Genau, nur kein Hass.
Kein Hass, ist ja langweilig.
Nee, Hass mögen wir nicht.
Genau. Also ich hab jetzt hier so ein bisschen nebenher nochmal die Sache, weil es mich jetzt gerade nicht losgelassen hat, damit wir das direkt in diesem Podcast vielleicht nochmal ein bisschen auch abschließend behandeln können, nicht irgendwas noch nachliefern müssen. Also es ist tatsächlich so, Heilpraktiker dürfen Zecken entfernen. Ja, also Zecken entfernen, das dürfen die auch wenn quasi der Verdacht einer Borreliose besteht. Aber sie dürfen, also es gibt so Bundesländer, in denen Heilpraktiker behandeln dürfen und in an anderen Ländern nicht. Und zwar dürfen in, Moment, wo haben wir die Länderliste hier? Genau, also in Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland dürfen nur Ärzte Borreliose behandeln. Also in Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland hat da ein Heilpraktiker überhaupt schon mal grundsätzlich gar nichts verloren. Der darf das gar nicht behandeln. Es wäre lediglich eine ergänzende Betreuung und Durchführung von Linderungsmaßnahmen möglich. Also, dass man zusätzlich entsprechend das, was du zum Beispiel gesagt hast, noch dann einnimmt und dadurch vielleicht unter Umständen die
Die
Symptome
Folgen,
behind
ja, oder die
Symptome
Folgen von der
behindert und so weiter,
Antibiotika
genau.
hindert, ja.
Aber so wie ich jetzt bei meiner Recherche hier herausgefunden habe, ist es wirklich so, dass bei einer Borreliose, also selbst die Naturheilpraxen alle hier schreiben, dass das in die Hände eines Arztes gehört, weil die einzige wirksame Behandlung eine Antibiose ist. Ne? Also
Ja.
bei einer chronischen ist es vielleicht nochmal anders. Ne? Also bei einer chronischen Borreliose, wo der akute
Ja,
Fall
okay, ja.
schon,
Es
ja,
kann ja auch
da
sein,
kann man
dass die
vielleicht.
Person zunächst eben diese Therapie gemacht hat und
Das kann
danach
sein, ja.
längerfristig diese Tests gemacht hat mit der Aminosäure. Das ist ja auch alles okay.
Genau.
Ich finde, man kann das so oder so sehen. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr gefährlich ist, wenn man zum Heilpraktiker geht für, wie soll
Akute.
ich sagen, gravierende Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, Borreliose gehört auch dazu, dass es gefährlich ist, wenn man damit nur zum Heilpraktiker geht. Und das würden die guten Heilpraktiker, hoffe ich, auch unterschreiben. Und das ist halt immer wieder dieses Ding, wo ich mir denke, man hat hier eine eine krasse Masse an Menschen, die das ausführen. Das sind ja super viele Leute in Deutschland, die das machen. Und man kann nicht wissen, wer dahinter steckt. Welche Menschen, mit welchen Ideen, mit welchen vielleicht auch esoterischen Gedankenkonzepten dahinter stecken und dich dann entsprechend behandeln. Und welche Leute vielleicht auch so vernünftig sind, dich an den Arzt zu verweisen. Das kann man diesen
Das
Leuten
kam,
schwer ansehen. Das ist das
ja.
Problem. Und deswegen finde ich Heilpraktiker an sich, der Berufsstand, so wie er ist, hochproblematisch aktuell. Ich wollte nur auch mit dem Feedback darauf hinaus, dass man nicht pauschal sagen kann, dass alle Heilpraktiker, sage ich mal, Scharlatane sind und alle Heilpraktiker nichts können, sondern so ist es halt nicht.
Ja, das ist sicherlich so. Also vor allen Dingen, um jetzt die Wogen ein bisschen zu glätten, ich glaube, dass der große Vorteil von Heilpraktikern halt ist, dass sie den gesamten Menschen im Blick haben und wenn sie viel Erfahrung haben, sicherlich auch so einiges erkennen können, was ein Arzt nicht erkennt, wenn er nach dem klassischen Muster vorgeht. Häufig ist es häufig und selten ist es selten. Und das ist halt, haben wir, glaube ich, auch in der Folge besprochen, ein riesiges Problem, dass wenn jemand kommt, dann hat er 5 Minuten da, dann sagt der Arzt immer, das ist wahrscheinlich das und nächster Patient. Ja, und ein Heilpraktiker setzt man sich 1 Stunde lang hin, erzählt ihm alle seine Wehwehchen, dann hat er ein kompletten, viel größeres Bild und wenn er gute Ausbildung genossen hat und wenn er einen guten Blick für den Menschen hat und wenn er auch viel Erfahrung hat, vielleicht besonders dann kann er da sicherlich auch viele Tipps geben. Und wenn er ein guter Heilpraktiker ist, ein vernünftiger Heilpraktiker ist, dann wird er dann in den Fällen, in denen es eben so ist, dass es quasi nur über eine medikamentöse Therapie möglich ist, dann entsprechend verweisen auf einen Arzt. Und wenn es nicht so ist, entsprechend dann dem Patienten, der Patientin Empfehlungen geben, wie man das Ganze naturheilkundlich oder durch, keine Ahnung, irgendwelche Übungen oder was auch immer behandeln kann.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, die nächste Folge wird dann wieder ganz normal werden. Da bin ich wieder dran mit einem noch unbekannten Thema.
Genau.
Alles klar. Dann ja, schönen Abend noch. Bis dahin, mach's gut.
Bis dahin, tschüss.